What's up? It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 281. Heute mit all dem, was auf der Magic Con Chicago angekündigt worden ist. Natürlich Avatar, Herr der Elemente, offiziell revealed. Der erste Einblick auf Takir Dragonstorm, einer von zwei tatsächlich Magic-Sets, die uns dieses Jahr erwartet. Und dann noch das andere Set mit reingenommen, Edges of Eternity, Commander-Decks und was es da sonst noch gab. Zum Ende hin, Ask Us Anything, aber bevor wir einsteigen in diese Themenflut. Hi Marc, wie geht's dir? Wie war Gamescom LAN?
Gut. Ich habe eine Menge Leute getroffen. Ich habe sehr viel mit vielen Leuten gequatscht. Glaube ich, sehr coolen Vlog zustande bekommen. Und es war gerade der LAN-Bereich, hat mich sehr umgehauen. Beim Trading-Card-Bereich, wenn man es früher ankündigt und ein bisschen mehr macht, wird es, glaube ich, nochmal größer. Ja. Arcana hat mich überrascht, waren echt viele Leute da. Magic ist ausbaufähig, aber auch da, wie ich das immer sage, wenn ich vor Ort bin, egal ob wenige oder viele Leute vor Ort sind, solange alle Leute smilen, also glücklich sind, ist es ein geiles Event für die
Spieler. Ja, voll. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute, die da waren, auf jeden Fall gut Spaß hatten. Genau. Ein paar Leute geschrieben so, oh, weil ich hatte einen Post gemacht mit so, hey, wenn ihr Feather oder Deezer irgendwo seht im Commander-Table, taggt mich. Und viele Leute haben gesagt so, nein, ich vertrete Feather und ich vertrete Deezer. Und fand ich halt ziemlich süß. Danke dafür. Aber bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche auch wieder gefuelt sind von Holy, Energy Drink, Eistee, Hydration Drink und Milchshakes. Und es ist mittlerweile offiziell angekündigt worden.
Ja.
Magic ist nicht die einzigen mit einer SpongeBob-Kollaboration, denn wir werden auch Eistee-Sorten bekommen von Ich bin bereit, SpongeBob Schwammkopf. Dazu ein Shaker, den ich mal ganz kurz hole.
Ja, also ich kann euch sagen, ist ganz nett, so mit Pineapple, also Ananas Eistee Geschmack und diesem großen Shaker, der halt in Stil
in Schwammgelb mit ganz vielen Löchern, also mit draufgedruckten Löchern, nicht tatsächlichen Löchern. Irgendwie ganz schön witzig, was momentan so mit SpongeBob alles passiert.
Ja.
Aber wenn ihr euch schon mal eingrooven wollt, eintrinken wollt auf die nächsten SpongeBob-Kollaborationen, dann schaut doch mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica und wenn ihr dann eure Getränke oder Shaker gefunden habt, könnt ihr gerne mit Ravnica 10% sparen oder mit Ravnica 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns dabei indirekt, das ist ein Affiliate-System, das heißt, jedes Mal, wenn ihr kauft, zahlt ihr nichts obendrauf, ihr spart sogar noch Geld und das, was ihr dann quasi spart, wird dann uns weitergeleitet als quasi Empfehlungspauschale, so kann man es sagen.
Ja.
Dementsprechend, wenn ihr nicht mehr extra Geld ausgeben wollt und uns dann unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun über Holy. Dementsprechend vielen Dank, Holy, fürs Sponsoring. Und ich würde sagen, wir stürmen direkt mal rein in die Nachrichtenflut. Natürlich der große Reveal am Ende, um das schon mal vorwegzunehmen. Wir hatten schon mal ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Avatar The Last Airbender oder Avatar Herr der Elemente, dass im Raum steht, dass das Universes Beyond Set sein wird, was wir zum Ende des Jahres bekommen werden. Das war damals halt diese ne Gerüchteküche durch die Styles, die man kaufen konnte bei Magic Arena. Und ich war damals schon hyped. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, ich musste alles stehen und liegen lassen, um ihn mir anzugucken. Wir haben ja nur einen Teaser-Trailer. Wir haben nicht viele Informationen darüber. Aber ich war hin und weg. Wir haben erste Artworks gesehen. Und ich finde, sie haben eine sehr, sehr schöne stilistische Mischung getroffen zwischen der Welt von Avatar und der Welt von Magic the Gathering. Aber erstmal die Frage an dich, wie hast du dir News denn wahrgenommen?
Indem alle Leute auf mich zugerannt sind und gesagt haben, ihr hattet recht. Und ich so, ja, natürlich. Also, was habt ihr denn erwartet? Also, ganz im Ernst. Nein.
Es ist immer krass so, dadurch, dass ich zumindest auch sehr viel halt englischsprachige Kollegen im Content-Bereich irgendwie ne schaue, kommt es mir gar nicht so vor, dass wir irgendwie einer der wenigen sind, die Informationen dann auch nach Deutschland reintragen. Aber mich haben auch so ein paar Leute halt dann geschrieben, meinte so, oh, krass, ihr hattet irgendwie recht so.
Genau.
Und ich war so, ja, aber irgendwie war das doch für alle klar. Aber stimmt, ich glaube, gar nicht so viele Leute haben irgendwie darüber gesprochen, wie es wir irgendwie wahrnehmen teilweise.
Genau. Und deswegen, also es war sehr, sehr spannend. Ich find's von der Idee her cool. Ich bin gespannt, wie sie die Artworks am Ende wirklich komplett umsetzen. Weil man muss ja auch dabei sagen, es gibt ja zum Beispiel von Schwarz und Weiß gibt es ja auch einen Bereich, um Avatar sozusagen. Und da muss ich sagen, da haben sie einfach nur Filmausschnitte genommen, sie gescreenshottet. Hm. Das war schon sehr cool, weil man sich so ein bisschen zurückversetzt bekommen hat. Aber so wie wir Magic-Karten kennen, geht das halt ein Stück weiter. Sie machen andere Dinge damit. Und da bin ich halt am Ende des Tages gespannt, wie es genau aussieht.
Ja, total. Also wir haben ein paar Artworks bekommen, hauptsächlich von der Gang, also die Gruppe um Aang drumherum, mit den Hauptcharakteren, wie sie auf Appa herumreiten, wo sie natürlich die verschiedenen Elemente sagen. Und ich finde auf jeden Fall, es kommt die Farbenpracht ganz gut rum. Mhm. Ohne dass es sich halt, also ich finde, es fühlt sich immer noch wie Magic an. Das ist halt das Ding, was ich teilweise, ich glaube, wir hatten bei Final Fantasy über das nicht Yuna, wie heißt von Final Fantasy X der Protagonist nochmal?
Titus?
Titus, genau. Da war es ja so ein sehr krasser Anime-Stil. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ah, okay, da fehlt mir so dieser Touch Magic, wie es bei den anderen Artworks ist. Und zumindest die drei Artworks, die wir gesehen haben, die, oder vier sind es ja sogar, die haben mich auf jeden Fall schon abgeholt, wo ich dachte, okay, ich erkenne die Charaktere halt wieder, aber sie sind trotzdem eindeutig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu fremd wirken auf einer Magic-Karte an sich.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie ist so dein Eindruck von Avatar? Ich weiß, ich bin sehr gehypt darüber. Das habe ich, glaube ich, schon klar gesagt. Aber hast du auch kritische Gedanken zu dem Set oder zu dem Kollaboration?
Also ich bin mega gehypt auf das Set. Ich bin über eine Sache ein bisschen gespannt, wie sie die Farben ändern reinbringen wollen. Ich meine, klar, du hast ein paar einfache Sachen, wie zum Beispiel Feuer und Wasser.
Ja, klar.
Die sind halt relativ leicht. Aber so ein paar andere Sachen sind halt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also, wie sie die vier Elemente in die fünf Magic-Farben, da mache ich mir noch so ein bisschen den Kopf drum, wie sie es genau machen wollen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin mega gehypt. Ich liebe diese Serie. Sie hat einen Großteil meiner Kindheit einfach auch bestimmt. Und dass das jetzt einfach so mit drin ist. Ich habe so Bock auf diese Spoiler-Season. Ich habe so Bock auf coole Events mit Avatar. Und ich freue mich da so richtig drauf tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich kritisch so dazu sagen soll. Ich glaube halt, die kritischste, was du halt machen kannst, ist, es ist halt wieder ein Universes Beyond. Und damit halt einfach eine IP, die halt hinzukommt und Leute können, es kann sein, dass Leute damit einfach nichts anfangen können, das nicht mögen. Ich find's gut, dass es Last Airbender ist und nicht Korra. Ich mag Korra auch tatsächlich, muss man jetzt auch dabei sagen. Aber hier, das ist halt auch viel Kindheit bei mir und deswegen hätte das einfach ein Sweet Spot, wo ich mich nicht beschwere. Ähnlich wie Assassin's Creed, muss ich einfach auch ehrlich sagen.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Also ich glaube, was halt wirklich weird wird, ist, wenn die Karten alle released sind und auch gerade, wenn wir im Standard Final Fantasy, dann, was kommt, Spider-Man und dann noch Avatar bekommen. Ich glaube, die Mischung, da bin ich nur noch nicht gespannt. Also bin ich gespannt, wie so das Feeling sein wird. Ich habe jetzt gerade wie heißt er nochmal, Mr. House von Fallout New Vegas, Commander Deck zusammengestellt und habe das jetzt auch gesleeved gehabt und habe dann auch irgendwie gedacht, so, das ist halt auch Magic. Also wir haben halt jetzt diese Welt, wo wir über Clouds Strife Commander Decks reden, was da so rauskommt, schauen uns Artwork Reveals zu Avatar an und wissen, dass wir von Spider-Man ja noch gar nichts gehört haben. Also, das ist ja auch was wir halt bei dieser ganzen Ankündigungswelle, zu den Rest der News kommen wir im Laufe des Podcasts auf jeden Fall noch. Aber es wurde ja so viel angekündigt, gerade nachdem wir so viel zu Final Fantasy gehört haben. Also, sie feuern gerade wieder aus allen Rohren. Und es kann halt eben auch dazu führen, bei mir ist es jetzt derzeit noch nicht so, aber dass so eine Übersättigung wieder eintrifft. Wir hatten jetzt eine relativ lange so Durststrecke und selbst in der Durststrecke kamen zwei Sets raus. Das muss man auch sagen. Wir sind im Februar 2025 und das zweite Set ist schon released und wir sind jetzt kurz davor, eben Takir-Previews zu sehen.
Obwohl wir noch am allerwenigsten gesehen haben. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Wir sind jetzt ja schon bei Final Fantasy. Und Takir kommt noch. Wir haben immer noch dieses Spider-Man-Ding vor uns und so fort. Es ist so durcheinander tatsächlich, finde ich. Ich finde es da dieses Mal sehr anstrengend. Ich finde es okay, wenn mittlerweile, wenn du so eine dauerhafte Spoiler-Season hast, ist es für uns schön Content. Auch wenn ich da auch irgendwann abschalte, weil es einfach zu viel ist, wie alle Leute das halt machen. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, jetzt mit diesem vielen Durcheinander und so, welches Set hat wo und kommt wann und welche Spoiler kommt wie, das ist einfach, ich finde, das ist zu viel.
Ja, und das ist halt, das hat, glaube ich, auch viele Leute, mich inkludiert, auch verwirrt, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt Aetherdrift im Februar, im April kommt Takir, dann im Juni kommt Final Fantasy, dann im August Eternal, Edges of Eternity. Wir wissen noch nicht, wann Spider-Man kommt, und wir wissen jetzt, dass im November Avatar The Last Airbender kommen wird. Also, das heißt, wir haben noch so die Zeit zwischen August und November, wo noch ein Set droppen muss. Und wir wissen auch, dass es kein kleines Set ist, weil das in den Press-Releases zu Marvel-Kollaboration halt so hoch angepriesen würde. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir, wenn sie so ballsy wären und sagen würden, hey, wir machen die Ankündigungsstream, machen wir irgendwas im Disneyland und sagen so ein riesengroßes, keine Ahnung, FU zu Lorcana oder sowas. Also ich weiß nicht, wie krass sie mit solchen Reveals halt irgendwie rangehen. Aber das ist halt, sie haben einiges vor dieses Jahr, und es fängt halt direkt schon an mit so einer Ankündigungswelle, wo wir an einem MagicCon Chicago auf einmal nachher rausgehen und wir haben eine ganze Folge voll an Informationen, haben aber gerade auch keinen Release. Also eigentlich müssten wir jetzt auch über die Proto reden, die ja auch am gleichen Wochenende war.
Yes.
Matt Ness, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Mehr werden wir in dieser Woche nicht über die Proto reden werden. Aber das ist ja auch das Ding. Wir haben ja komplett die Eindrücke von Aetherdrift in Standard, in ne Pioneer, Modern und so weiter, auch gar nicht so gesehen bisher, und haben jetzt schon den zweiten großen Banger an Reveal für Universes Beyond-Geschichten irgendwie gesehen. Und es gibt halt auch so Sachen, IGN hatte natürlich auch über Avatar The Last Airbender berichtet, und im Magic TCG Reddit wurde dann auch die Umfrage veröffentlicht, wo dann quasi gesagt wurde, hey, wie haben die Leute denn abgestimmt auf die Frage hin, wie steht ihr zu Universes Beyond? Von wegen, hey, wollt ihr mehr sehen? Wollt ihr weniger sehen? Oder ist mir eigentlich egal? Und es war, glaube ich, irgendwie 39% waren, wir wollen eigentlich, dass Magic Magic bleibt. Über 60% haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich mehr Universes Beyond haben. Und der Rest ist halt indifferent, ich glaube 10% oder 15%. Und das ist halt schon, wo ich denke, also es erlöst natürlich schon mehr Hype aus, als wenn wir jetzt dieses Jahr nur Magic-Sets haben, oder? Also ja. Ich weiß nicht, man merkt schon einfach, dass mehr passiert, oder?
Ja und nein. Auf der einen Seite merkt man natürlich, es kommen andere Sets raus. Es sind andere Leute, die anderen Fokus legen, weil man einfach auch schaut, okay, was macht dieses Set denn noch, außer ein Magic-Set zu sein? Also der Fokus shiftet ein bisschen von den Karten und dem Produkt an sich. Wie cool sind denn diese Karten, hin zu, okay, das ist diese Franchise. Also wir haben das letzte Woche ja erlebt bei den Final Fantasy-Sachen, wo ich halt wir ganz wenig drüber geredet haben, wie gut die Karten sind oder wie schlecht die Karten sind, sondern mehr so ein, hat's den Stil getroffen, hat's irgendwie einen gewissen Punkt erreicht und so weiter und so fort. Und das war das viel Interessantere davon. Und das muss ich sagen, das habe ich so ein bisschen die Befürchtung oder die Angst, dass das so ein bisschen diesen Part einnehmen wird hauptsächlich.
Ja, vor allen Dingen die Frage ist halt, wie geht's weiter? Also wir haben ja auch schon mal über die Zukunft von Magic so ein bisschen geredet, dass es wahrscheinlich irgendwann so einen kleinen Bruch geben wird, wo einfach das Interesse einfach mal aufgrund der Übersättigung gen Null fällt. Aber aktuell gehen wir ja mehr in eine Richtung, wo mehr rausgebracht wird. Und ja, es ist halt einfach ein Mixed Messaging, weil auf der anderen Seite, ich meine, ich bin natürlich excited für Avatar. Ich bin auch in gewisser Weise excited für Final Fantasy, einfach nur, weil es halt interessant ist zu sehen, wie sie das halt eben umsetzen. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass man weniger über mechanische Sachen einfach spricht, was ja eigentlich die Kernessenz ist. Also es ist halt irgendwie ein weirder Mix gerade. Ich habe übrigens gerade den Screenshot aus der IGN-Umfrage gesehen. Es waren tatsächlich 44,2% haben gesagt, ja, ich möchte mehr sehen. 15,9% sagen, es ist mir eigentlich egal. Und 39% haben gesagt, dass sie Magic als Magic haben wollen. Also es haben 5% mehr oder nur 5% mehr Leute gesagt, dass sie Universes Beyond hauptsächlich sehen wollen, als halt nicht. Aber von der ganzen Stimme, die wir auch bei der Community rausnehmen bezüglich Universes Beyond, ist es halt so ein bisschen, es fühlt sich manchmal anders an, als ob deutlich mehr Leute nur Magic haben wollen. Aber ich meine, im Endeffekt können wir es ja mal schauen, wie jetzt nur Magic funktioniert, auch traditionelles Magic, indem wir halt uns Takir Dragonstorm mal anschauen.
Yes.
Aber bevor wir dazu kommen, erstmal die Frage an euch. Wie findet ihr die Ankündigung von Avatar The Last Airbender oder Der Herr der Elemente in Magic the Gathering? Seid ihr so hyped wie wir? Ist das eine Kindheitsserie für euch? Habt ihr mit Avatar irgendeinen Bezug oder mit den anderen Universes Beyonds? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit Takir Dragonstorm. Ein Set, wo wir am Anfang des Jahres oder auch Ende letzten Jahres viel gehört haben, dass das so ein Lichtblick ist für Magic dieses Jahr, weil es ist klassisches Magic the Gathering. Es ist sehr viel Dragons. Es ist auf dem alten Plane von Takir. Viele Leute haben sehr hohe Hoffnungen dazu. Und jetzt haben wir die ersten Informationen dazu. Wir haben ein paar Previews gesehen. Wir haben die verschiedenen Set-Symbole gesehen. Wir haben die ganzen Produkte gesehen, die es geben wird. Aber erstmal vorab, wie ist denn deine Meinung zu Takir Dragonstorm? Hast du es ein bisschen verfolgt? Was war so dein erster Eindruck zu den ersten Karten, die du gesehen hast?
Ich habe es verfolgt. Mein erster Eindruck war tatsächlich das, was du auch gesagt hast. Hey, das ist Magic.
Ja.
Das ist klassisches Magic mit klassischen Dragons, Warriors, Druiden, ein Rhino und so weiter und so fort. Es waren klassische Karten angekündigt. Auch die Special Frames sind nicht zu übertrieben. Mhm. Die komischen super seltenen Karten Frames sind auch nicht hart übertrieben. Und alles in allem, es gibt eine Serialized Karte, was ganz nett ist, aber es ist alles sehr viel runtergekochter, als es zum Beispiel noch bei Sachen wie jetzt dem Aetherdrift oder so ist, tatsächlich. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
Ja, definitiv. Zum zeitlichen Ablauf, ich weiß, wir hatten letzte Woche über Final Fantasy gesprochen. Takir ist jetzt aber das nächste Set, was uns eben erreicht. Danach wird's dann, danach ist Final Fantasy, danach dann Ages of Eternity, danach Spider-Man und dann im November Avatar The Last Airbender. Nur damit wir nochmal auf der Timeline sind, weil die Previews sind manchmal ein bisschen drunter und drüber. Aber genau geht's los. Am 18. März beginnt die Debut-Phase bzw. die Previews von Takir Dragonstorm. Wir haben dann das ganze Set revealed 10 Tage später, am 28. Dann gibt's den Pre-Release am 4. bis 10. April. Und dann der weltweite Release am 11. April.
Yes.
Also wir haben noch einen guten Monat mit Previews Zeit. Ja. Also da wird es auf jeden Fall noch einiges kommen. Trotzdem ist es jetzt quasi jetzt die Vorab-Information, was es so geben wird. Und auch das kurz im Überfluss oder im Überblick, was es da so an Produkte eben gibt. Wir haben natürlich die klassischen Playbooster, wir haben auch Collector-Booster wieder da, wir haben 5 Commander-Decks mit verschiedenen Themes, according zu den 5, es sind nicht Shards, sind Clans, ne?
Clans, ja.
Clans, genau. Also wir haben Absan Armor, Jeskai Strikers, Sultai Arise, Maru Surge und Timur Roar. Also 3-farbige Commander-Decks, 5 Stück an der Zahl. Dann haben wir einen Bundle.
Jedes Mal ist ein Typ drauf und ein Drache dahinter. Das finde ich ein bisschen spannend.
Vielleicht Partner-Commander, vielleicht ein X- und Y-Commander. Mal schauen.
Spannend.
Dann haben wir Bundle. Diesmal kein Special-Bundle dafür. Dafür haben wir halt eben Pre-Release-Packs, die auch den Clans zugehörig sind. Und das ist was, das haben wir uns schon in der Vergangenheit gewünscht zu Gilden von Ravnica.
Yes, absolut. Und das finde ich auch super, super, super wichtig tatsächlich, dass wir einfach eine Möglichkeit haben, uns wieder mit Sachen zu identifizieren. Und das sind eben nicht nur die Ravnica-Sachen, das sind auch so Sachen wie Absan-Spieler, Temo-Spieler. Es gibt auch die klassischen, wie man sie kennt, Jund-Spieler, die jetzt hier nicht angesetzt sind, weil Jund eine anderes ist. Das ist eher eine Lara-Part. Aber genauso ist es auch. Diese klassischen Jeskai-Control-Spieler. Und dann wird natürlich jemand, der ein Jeskai-Control-Spieler ist, sagen, hey, ich würde gerne für Jeskai kämpfen.
Ja.
Und es ist halt auch so ein bisschen Story dahinter, dass die Clans sich alle immer wieder bekriegen und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön.
Genau, und dementsprechend wird's halt in dieser Box, natürlich ist die anders aufgemacht. Die hat dann jeweils einen anderen Drachen und eine andere Farbe drauf. Aber es wird 5 Playbooster drin geben und es gibt einen Clan-themed Pre-Release-Booster, wo 14 Magic the Gathering-Karten drin sind. Also quasi Karten, die einfach in eurem Theme besser reinpassen. Dazu natürlich eine Traditional Foil Stamped Rare oder Mythic Rare, eine Deckbox in Anführungszeichen aus Pappe halt und ein Spindown Die jeweils mit dem Symbol des jeweiligen Clans sozusagen. Und das sind alles die verschiedenen Produkte, die es geben wird. Also relativ basic Aufstellung. Wir haben keinen First Line Gift Bundle oder ein Dragons Only, keine Ahnung, Booster Box oder so. Es gibt 5 Commander Decks, was wieder ein bisschen schwierig ist, aber genau, das soweit erstmal zu der Aufstellung. Aber lass uns mal über so ein paar Karten reden. Ich glaube, die größte Karte, die in aller Munde ist, ist wieder eine Karte, die den Begriff Mox im Titel hat.
Surprise!
Und es ist auch die Headliner-Karte dieses Set. Es ist der Mox Jesper. Ein 0-Mana-Legendary-Artefakt, was wieder für Mana tappt, aber diesmal nur tap, add 1 Mana of any color, activate only if you control a dragon.
Yes.
Also quasi ein Auto-Include für jedes Dragon-Commander-Deck.
Ja, nicht nur tatsächlich. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass hier günstige Drachen vorbeikommen. Es gibt günstige Drachen. Wir haben in dem alten Tag hier so für 2 grüne Mana so einen Drachen bekommen oder so. Hm. Und naja, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass man es einfach mit einer Muttervolt aktiviert. Das heißt,
stimmt.
Auch sowas kann man echt crazy fahren. Und naja, das kann schon gut werden.
Ja, wie ist dein Begeisterungslevel für einen Mox Jesper oder für so, ich sag mal, Tribal Support Moxen?
Finde ich gut tatsächlich. Ich mag das. Dragons sind ja eh total unterrepräsentiert im Commander. Niemand hat in seinem in seiner ja. Playgroup einen Dragon Commander, wie wir alle wissen. Und ja, also ich find's cool, dass sie es machen. Ich find's immer wieder schwierig, diese 0-Mana-Artefakte irgendwo reinzuballern, weil sie halt sehr oft zu brokenen Sachen führen können. Gerade wenn man jetzt überlegt, dass ja Modern zum Beispiel es gerade so jetzt wieder einen Mox gibt.
Ja, Moxopal.
Moxopal und halt auch noch andere Sachen gibt für 0-Mana mittlerweile. Hm. Und das ist schon, das kann halt schon schwierig sein. Ich finde ihn gut gemacht und ich bin gespannt. Aber ich glaube, wenn, dann wird er hauptsächlich im Commander gespielt werden. Ich sehe es jetzt noch nicht, dass er irgendwo krass in anderen Formaten gespielt wird.
Genau. Ich bin auch mal gespannt, ob sie irgendwo, ob das halt wirklich der springende Punkt ist, halt ein Dragon-Stack zu spielen. Also es gibt ja sehr viel auch so Dragon-Ramp. Es gibt ja auch diese Mana-Stones, die irgendwas machen, wenn du Dragons damit castest und so weiter. Also vielleicht ist das so ein bisschen das Missing Piece, auch so ein 60-Karten-Dragon-Deck zu kreieren. Oder einfach so dieses, was du schon meintest, Mutavault, Unholy Annex-Hack, in Anführungszeichen, dass du einfach den Creature-Type damit auffüllst, dass du Mutavaults spielst in den Formaten, wo Mutavault natürlich legal ist.
Genau, es gibt halt noch andere viele Sachen. So Cave of the Frost Dragon ist ja zum Beispiel ein Dragon. Ja. Wir haben Glorybringer oder so, halt auch altbekannte Stormbreath Dragon. Es gibt einige Drachen, die im Laufe der Zeit Goldspan Dragon, die über die Laufe der Zeit auch einfach gespielt werden. Worauf ich richtig Bock habe, tatsächlich ist das in so einem Magda zu spielen. Mm. Einfach weil es in Magda nochmal richtig gut kommt.
Oder halt mit Changelings. Das geht
mit Changelings.
Changeling Outcast, Turn 1, dann Mox Esper hinterher.
Und dazu kommt halt, wir haben ja, wie du ja gerade angesprochen hast, schon diesen Dragon Support mit Orb of the Dragon Kind. Da gibt's hier noch den anderen Orb. Wir haben noch sowas wie Dragon Tempest aus dem alten Tag hier und. Es gibt sehr, sehr viel Drachen-Support, auch auf einer lowen Ebene oder auf einer Midrange Ebene. Man muss nicht immer auf die Big 7-6 Mana Drachen gehen.
Ja.
Und da bin ich halt gespannt, ob da nicht doch auch irgendwas durchbrechen kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und halt, es ist Dragonstorm, also sei es Takir, Dragonstorm. Also wenn ein Tribe Support bekommt, dann wahrscheinlich Dragons in diesem Set. Aber das wird die Headliner-Karte sein. Das heißt, auch die wird von XXX zu 500 limitiert sein. Diesmal in einem Retro-Artefakt-Frame. Was tatsächlich ziemlich cool ist, weil es ist wieder gemalt von Dan Fraser, der alle Moxe bisher gemalt hat und selbst Moxe gemalt hat, die original nicht von ihm kommen in dem Old Border. Das heißt, wenn man eine Dan Fraser Sammlung hat, dann kann man sie jetzt mit dem Mox Jesper erweitern. Aber darüber hinaus, was es noch für andere Treatments gibt, wir haben wieder ein Drachen-themed Showcase, wo auch ein sehr, sehr schicker, also ich würde fast schon argumentieren, ich finde den Mox Jesper in diesem Dragon Frame fast schon cooler oder zumindest ein bisschen mehr Metal als der von Dan Fraser, wobei natürlich Dan Fraser legendär ist. Also
ja, keine Frage, aber es erinnert mich so an diese alten Super Frames.
Ja.
Hier, wie heißt diese, ich fand ja auch diese Fangs zum Beispiel aus dem Innistrad.
Innistrad, ja,
aus genau. Aus dem Innistrad fand ich die ja. Fangs so richtig schön und so. Und hier, das passt nochmal so extra dabei, dieser Dragon Skin. Das wird, ich glaube, dazu wird es wahrscheinlich auch Secret Lair noch geben. Und das, ich glaube, das ist schon ziemlich geil.
Ja, ich glaube auch. Darüber hinaus haben wir noch den Channel Ugins Mysterious Magic und Ghostfire Cards. Also dieses Ghostfire-Treatment war auch, glaube ich, was ja. uns schon vorher ohne Kartentext mal revealed worden ist.
Ja.
So zum Beispiel zu sehen auf Sarken Dragon Ascendant, zu dem wir gleich auf jeden Fall nochmal kommen. Das wird ja. ein Treatment sein, was es dann nur in Collector Booster geben wird. Wohingegen die Drachenframes, die wird es auch in Play Booster und auch in Bundles geben. Wie findest du, sehen die Ghostfire-Karten-Treatments aus?
Ich finde die normalen ganz hübsch. Sie haben halt unten dieses kleine Bannerchen und so weiter. Ich find's ganz hübsch. Was ich wild finde, ist tatsächlich das nächste, tatsächlich, dass die selber noch mal in Foil gibt, und zwar in Holo-Foil.
In Halo-Foil, ja. Aber ich sehe auch genau, wie die Bewegung in dem Foiling sein könnte. Also, die haben ja schon so eine Dynamik mit diesem Ghostfire-Element mit drin. Und gerade wenn man uns Sarken anguckt, man kann so richtig sehen, wie das Foiling dann nachher so aussehen könnte. Also, das
ist ja, aber das
so
sieht ja bei jeder Karte anders aus.
Ja, was
halt
ja, genau.
Echt wild ist bei diesem Halo-Foiling. Und das finde ich halt, ich finde die Idee cool. Ich mag den Frame sehr. Ich finde die Special Frames beide wunderschön.
Ja,
und,
total.
Diesen Halo-Foil da noch mit drin zu haben, das ist auch richtig crazy. Und ja, also ich finde es beide wunderschön. Das ist das, wie ich so Special Treatments mag, weil sie halt nicht so übertrieben aufgesetzt sind. Ja, sie ändern so ein bisschen die Farben und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wird für manche Leute auch wieder schwierig, die rote Karte als rot zu identifizieren.
Ja, das stimmt. Die sieht schon sehr blau aus hier.
Genau, es sieht alles sehr blau aus. Das kann passieren. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, es ist hübsch.
Ja.
Also ich finde es hübsch.
Es ist vor allem dasselbe Artwork wie auf dem normalen Treatment, was mich gerade ein bisschen überrascht. Aber ich meine, hey, so
und das
so haben
halt
sie
als Gold als Ding Flame halt. Das ist halt der Punkt.
Ja, genau. Du hast halt so ein bisschen die magischen Elemente ein bisschen mehr hervorgehoben. Genau. Deswegen ist das schon ganz schick. Aber lass uns mal über Sarken selber sprechen. Sarken Dragon Ascendant ist in 2 Mana ein generisches, ein rotes für ein 2/2 Legendary Creature Human Druid. Der, wenn er ins Spielfeld reinkommt, kannst du einen Dragon beholden. Das heißt, im Reminder-Text steht dazu, to behold a dragon, choose a dragon you control or reveal a dragon card from your hand. Also du musst quasi einfach nur einen Drachen quasi besitzen in irgendeiner Form, also entweder auf dem Feld oder auf deiner Hand und ihn dann eben vorzeigen. Und dann gibt's den Text dazu, if you do, also wenn wir einen Dragon beholden, bekommen wir einen Treasure Token. Und dann, whenever a dragon you control enters, put a 1/1 counter on Sarken until end of turn, Sarken becomes a dragon in addition to its other types and gains flying. Und genau, das ist schon irgendwie ein ganz cooles Ding für halt eben so einen Drachen-Commander. Also er kommt früh raus, er kann direkt so ein bisschen rampen, erinnert mich an den Charming Scoundrel oder wie der heißt. Und was hältst du von Dragon, von Sarken Dragon Ascendant?
Ich finde die als Idee cool, gerade weil man immer, wenn man Drache hat, diese Marken drauf kriegen kann. Und der kriegt halt nochmal fliegend jedes Mal, wenn man Drachen spielt. Und da denke ich mir halt schon so, okay, wenn man jetzt früh Drachen spielen kann, eben mit Range Dragon, kleine Dragons, glaube ich, wird der ganz cool. Wenn hier nicht so ein harter Mini-Dragon-Support kommt, sondern nur Big-Dragon-Support, wird's halt ein bisschen langweilig mit dem. Aber ansonsten finde ich ihn ganz cool. Er ist ein 2-Mana-2-2er, der einen Treasure mitbringt. Und dieses Behold a Dragon ist ja eine Fähigkeit, die in Tarkir hier selber schon angekündigt wurde. Damit haben wir auch die erste Fähigkeit sozusagen, die revealed wurde. Und das war damals sehr stark und sehr cool, dass man das machen konnte. Und ja, fand ich finde das ganz, ganz, ganz nett. Sie haben ja viel aus dem Original übernommen. Das sieht man jetzt schon tatsächlich. Also wir haben ja auch zum Beispiel Verzauberung.
Ja,
Mit Baron Step Siege oder so, wo man reinkommt, wo man sagt, es ist eine weiß-schwarze Karte, mit 2 farblose und schwarzes und weißes. Und man sagt halt Madu oder Absa. Das bedeutet, man entscheidet sich für zusätzlich rot oder zusätzlich grün. die Karte kriegt nicht die Farbe, aber man nimmt eben Fähigkeiten der Farben. Bei Absan ist es so, dass zu Beginn des Endsteps eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur gelegt wird. Und bei Madu ist es so, dass zu Beginn des Endsteps, wenn eine Kreatur gestorben ist, der Gegner eine Kreatur opfern muss. Das sind halt so klassische Madu- bzw. Absan-Effekte. Und hier sieht man schon, sie haben wieder dieses, was vorher Dragons or Khans war zum Beispiel, ja, als Enchantment, nochmal mit reingenommen. Und das finde ich ganz cool. Ich finde es immer cool, wenn sie alte Fähigkeiten wieder reinbringen. Also, ja, das sind halt Fähigkeiten, die man kennt. Auch wenn man zu der Zeit nicht gespielt hat. Jeder hat irgendwann mal gegen irgendwas gespielt, wo man das sich so aussuchen konnte. Ja. Und kann sich auch so ein bisschen dran erinnern, oder?
Total. Also Outpost Siege ist, glaube ich, auch so ein Commander, eine Karte, die ich halt schon sehr häufig gesehen habe. Und für mich als jemand, der Takir jetzt zum ersten Mal mit einem neuen Set erlebt, ist es tatsächlich schon, war es schon mal ein bisschen komisch zu sehen, okay, wähle Khans oder Dragons. Auf der anderen Seite ist es halt Mechanik, die das Theme reinforced. Also wähle Khans oder Dragons macht jetzt vielleicht im Kontext, also wenn du sie als, wenn es die einzige Karte ist, die es in einem Deck tut, macht es jetzt vielleicht nicht so viel aus. Aber du erzählst ja schon ein bisschen was Story-Relevantes. Und Baron Step Siege zeigt ja genau diesen Kampf zwischen den Absan und den Madu. Und je nachdem, also es ist so knapp, dass quasi du mechanisch entscheiden kannst, ob das quasi an die Absan geht oder an die Madu geht, je nachdem, welche Strategie du gerade verfolgst. Und auch im Limited, also ich nehme an, das wird halt auch eine Hauptmechanik werden im Set, dass du halt immer diese Sieges quasi hast, wo es halt immer um irgendwas geht und dann kannst du dich für A oder B entscheiden. Und wenn du dann zum Beispiel im Pre-Release dein Absan Pack hast, dann nehme ich mal an, dass die Absan-Fähigkeit von Baron Step Siege mehr dem Plan der Absan gerecht wird als der Madu. Und ne, das ist eine ganz flavorful Art, halt eben diese Optionalität mit reinzunehmen. Man hätte es auch einfach nur sagen können, ne, choose one of these und dann hast du Punkt A, Punkt B. Aber es macht schon viel aus, finde ich. Und gerade auch über Dragonstorm hinaus bleiben halt die Begrifflichkeiten einfach geläufig sozusagen.
Genau, also das finde ich halt das Schöne. Cool. Also ich mag das, wenn man so diese Kleinigkeiten, wenn man dieses hat, diese Zugehörigkeit auch einfach trifft. Weil ja, man kann Baron Step Siege in einem Madu-Deck spielen und Absan sagen. Das ist gar keine Frage, weil man halt den Effekt haben will. Trotzdem ist es so, dass es von der Geschichtsträchtigkeit halt so hingeht, so hey, diese Belagerung, an wen ging die denn? Und das finde ich halt so schön einfach.
Das ist schon eine schöne Sache, definitiv. Also sie machen sich, glaube ich, viele Gedanken diesbezüglich halt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wird es ein sehr gutes Set, weil halt sehr viel Nostalgie daran geht. Eine Karte, die für viele Nostalgie schreit, ist Skirmish Rhino. Wir alle kennen, wie heißt der nochmal? Siege Rhino? Ein 4-Mana 4-5, der, wenn er ETB macht, der 3 Schaden zu einem Gegner und du bekommst 3 Leben. Skirmish Rhino ist 3-Mana 3-4 mit Trampel, auch ein Rhino. Und wenn er ins Spielfeld kommt, verliert jeder Opponent 2 Leben und du gainst 2 Leben. Also sie haben überall eins abgezogen. Eins von den Mana-Kosten, eins von Power und Toughness und eins von dem Drain-Effekt, den er mit sich gibt. Und Siege Rhino, wer die Historie von Magic nicht so kennt, das war eine Zeit lang ein richtiges Powerhouse für damals Standard und ich glaube sogar in Modern, oder?
Auch in Modern tatsächlich. Ja. In Pod und so weiter wurde es ganz stark gespielt, weil es halt wirklich einfach so übertriebene Stats hatte. Es ist nichts im Vergleich zu heute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was 4-5 damals waren. Und dann noch so einen geilen Effekt. Das war crazy. Einfach crazy.
Und dementsprechend haben wir jetzt quasi Return of the Rhino. Lustigerweise, also das Ding ist an Siege Rhino, wenn ich das so, es gibt ein sehr gutes Ristic Study Videos dazu, was ich da sehr empfehlen kann, was so erklärt, warum Siege Rhino von vielen Leuten auch, also es wurde so hart antizipiert, dass diese Karte rotiert, wo die Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Siege Rhino. Und es gab einen sehr lustigen Ausschnitt in dem Video, wo jemand irgendwie die Top 5 Karten, die wir nicht vermissen werden nach der Rotation. Und es war einfach zweimal Siege Rhino drauf, weil der erste Rhino war schon schlimm genug, aber der zweite Rhino ist halt der den Sack dann zumacht. Und
weil es halt einfach so eine Differenz von 6 Leben und so weiter macht. Und
genau. Und jetzt hatten wir quasi mit eben dem Skirmish Rhino, der auf der 3 kommt, hätten wir den perfekten Setup für einen Turn 4 Siege Rhino in Pioneer zum Beispiel. Aber mal gucken, wie es ist. Glaubst du, dass das Skirmish Rhino es schaffen wird für einen 3-Mana 3-4 mit Trampel, der den Gegner für 2 draint?
Ja, also wenn Midrange ein Ding ist in einem Format, dann ist Skirmishing Rhino auf jeden Fall was, weil 3-Mana 3-4 Trampel ist ein Hauspunkte und man verlässt zwei Leben verlieren und man kriegt zwei Leben, macht eine Differenz von 4 Lebenspunkten. Mhm. Und wenn man selber dann auf 18 zu 22 oder so geht, das ist schon crazy.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, lass uns noch über eine Karte sprechen. Und ich glaube, die andere Karte, die für sehr viel Aufsehen erregt hat, ist der Stormscale Scion. Weil wir hatten jetzt schon über Dragon Support geredet, jetzt fehlt nur noch der Storm Support von Taki Dragon Storm. Mit Stormscale Scion ein 6-Mana, 4 generische Doppelrot für ein 4-4 Creature Dragon mit Flying und Other Dragons You Control get +1/+1. Also ein klassischer Dragon Lord. Jetzt ist da noch der Begriff Storm mit drauf. Was für Leute, die Storm nicht kennen, ich weiß nicht, wie würde man es einfach beschreiben?
Storm ist die kleinste, brokenste Entschuldigung. die man jemals gesehen hat. Und Storm macht halt alles kaputt. es ist literally das. Es ist eine Fähigkeit, die die lange Zeit lang überhaupt nicht mehr gedruckt werden sollte. Mhm. Soweit ich weiß, sie ist eine der schlimmsten Fähigkeiten, die man hat. Und ja,
Storm, es gibt die Storm Scale von Mark Rosewater, was eine was ein Meta ist, sozusagen von sehr unwahrscheinlich zu sehr wahrscheinlich. Und Storm ist hier ein Äquivalent für, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal wiederkommt. Ist quasi danach benannt, weil Storm in jedem Meta, wo es gedruckt worden ist, irgendwas kaputt gemacht hat. Und das liegt daran, dass Storm den Reminder-Text hat, jetzt auf Storm Scale Scion. When you cast a spell, copy it for each spell cast before it this turn. Copies become tokens. Also sagen wir mal, ihr spielt 2 Spells vor dem Stormscale Scion und ihr würdet dann Stormscale Scion spielen, dann würdet ihr 3-mal diese Kreatur bekommen for free. Also ihr macht dann quasi Kopien von diesem Drachen.
Genau, jeden Spell, der vorher gespielt wurde, also wirklich jeden Spell.
Genau.
Nicht Fähigkeiten oder sonst was, aber man kann halt auch einfach sagen, hey, man hat das altbekannte irgendein Ritual aus 3 Mana, macht 5 rote Mana, man schon mal Storm 1, das heißt, man kriegt auf jeden Fall 2 Dragons, wenn man ihn spielt und so weiter und so fort. Und sie boosten sich dann ja auch gegenseitig und so weiter.
Genau. Und das macht's halt schon irgendwie gefährlich. Also ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir, also es ist ein Standard-Set, ist ein normales Standard-Set und jetzt kriegen wir hier eine Storm-Karte. Glaubst du, die 6 Mana machen es sicher? Oder glaubst du, dass es trotzdem falsch war?
Ja, sicher für Standard vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, dass er einfach in anderen Formaten einfach richtig broken sein kann. Mhm. Und da mache ich mir eher Sorgen drum, dass man halt irgendwie sagt, okay, man spielt jetzt irgendwie, man hat einen Dragon draußen, man spielt einen Moxie-Esper, tappt den, spielt einen neuen Moxie-Esper, tappt den, hat man ja schon Storm 3 und hat dann einfach 7-7er fliegender Drachen draußen und das ist halt 6-6er und das ist richtig broken. Das ist, also ich glaube, das wird ein Problem. In bestimmten Formaten, jetzt zum Beispiel Legacy oder so, ist es kein Problem. Und Storm ist immer problematisch für gerade junge Formate.
Naja. Aber man muss auch sagen, also wir haben Mox wieder im Intak hier, wir haben eine Karte mit Storm hier drin, wir haben relativ guten, also so Referenzen auf sehr broken Karten mit dem Rhino und wir haben natürlich ein paar Dragons auch, die wir jetzt mal nicht weiter eingehen, aber das kommt dann in der Preview-Season in größter Aufreihung. Aber es ist schon irgendwie krass, dass sie jetzt Takir auch sehr aufladen mit ja verschiedenen Sachen, die man kennt und man sich so ein bisschen fragt, so, ob das eine gute Entscheidung ist, das weiß ich aber nicht. Also aber das ist erstmal so der erste Eindruck von Takir Dragonstorm. Wie gesagt, Mitte März geht's mit den Previews weiter. Wie ist dein erster Eindruck von den Karten? Also würdest du sagen, das Ganze geht in eine richtige Richtung oder glaubst du, sie überheben sich vielleicht in manchen Bereichen oder findest du es gut, dass sie sich was erlauben?
Also ich bin gespannt. Es ist, wie gesagt, sehr magic-y und sehr magic-lastig und sie müssen es halt cool machen, damit es auch mal irgendwie gespielt wird. Vom Power-Level her fühlt es sich sehr hoch bisher an, aber das liegt doch einfach dran, dass wir die ersten Karten nur Mythics und Rares gefunden haben. Hm. Und es ist ein spannendes, für mich sehr spannendes Ding, einfach weil Takir eins der Original-Sachen ist, die sehr viele Leute reingezogen hat an Magic einfach.
Ja, Ja, ich bin auch gespannt, was sie halt da noch weiter angeben. Vielleicht wird dann ja auch mit dem Set so ein bisschen auch meine Liebe zu Takir angefixt. Bisher war für mich Takir immer dieses weirde Set, wo es um Zeitreisen geht. Und auf einmal sind Drachen tot, aber dann doch irgendwie wieder lebendig. Und dann ist Sarkhan irgendwie Nexus of Fate durch die Zeit zurück und hat auf einmal Stahl ruiniert. Aber mal gucken, wir werden es sehen. Dementsprechend schreibt uns gerne eure Meinung zu den ersten Karten von Takir, Dragonstorm in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer weiteren Sneak Peek, die wir bekommen haben, zu dem zweiten Magic Set dieses Jahr, und zwar, oder dem dritten, so gesehen, Edges of Eternities, wo wir einen kleinen Teaser-Artikel zu bekommen haben, What Lies Among the Stars. Edges of Eternity wird laut Wizards of the Coast das erste Science-Fantasy-Set werden. Wir haben ein paar Artworks bekommen von, ich gehe mal davon aus, dass es Länder sein werden. Und sie haben schon, ja, es ist definitiv Space, würde ich sagen. Wir sehen verschiedene Planeten, wir sehen schwarze Löcher, wir sehen Wirbelstürme von verschiedenen Scales. Wir haben noch ein Artwork von, ich vergesse immer seinen Namen, von dem Dimir Artifact Planeswalker.
Tezzeret,
genau. Ja, es geht auf jeden Fall einiges ab bei Edges of Eternities. Wie ist dein erster Eindruck, wenn du die Artworks hier so siehst?
Es erinnert mich ganz, ganz stark an Infinity. Also gerade die Länder sehen für mich nach Schockländern aus Infinity einfach aus.
Das stimmt, die sehen sich sehr ähnlich. Die
sehen sich absolut ähnlich. Überall sieht man auch dieses Auge, dieses Loch. Auch Tezzeret, der auf diesem Thron, das erinnert mich ganz stark an Thanos, wie er da sitzt. Und es sind ganz, ganz wilde Artworks in einem Space-Setting, das ich so noch nicht greifen kann. Und es erinnert mich, wie gesagt, alles sehr an Infinity, nur halt, wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, ernster. Es wirkt einfach ernster, es nimmt sich selber wahrscheinlich ernster.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, das ist der Schlüssel, wie dieses Set funktionieren kann. Für mich persönlich ist halt, also ich glaube, ich könnte nicht leben, oder was ist, es ist übertrieben gesagt, aber ich fände es deutlich schlimmer, wenn wir jetzt quasi ein Infinity Light hätten. Im Sinne von, hey, wir sind jetzt hier Thunder Junction und Etherdrift-mäßig sind wir jetzt hier alle Astronauten und Rakdos ist auf Edges of Eternity, aber mit einem Astronautenhelm und mit einem kleinen hinten Jetpack oder so. Ich glaube, so wird das Set nicht wirklich funktionieren. Es ist tatsächlich rein von der Welt her ist es wohl das Sothera System, was quasi eine eigene Plane sein soll. Also es ist quasi eine Plane, in der ein Weltall ist. Und es ist nicht die Blind Eternities, wie man es vielleicht gedacht hätte. Zumindest schreiben sie, dass hier Space Walk Through the Sothera System, an enigmatic realm at the far edges of the multiverse. Ich bin gespannt, wie sie es loremäßig verargumentieren wollen.
Ja, es ist ganz wild irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich find's spannend, weil Space ist für mich immer so ein schwieriger Aspekt einfach.
Ja.
Und ich finde, am Ende des Tages muss man schauen, dass man es halt irgendwie zusammenkriegt, dass man es irgendwie zusammen gebastelt bekommt. Sie haben es bisher immer geschafft, also auch sowas wie andere Sachen mit reinzunehmen. Aber ein Plane, der das Space ist, finde ich halt irgendwie, das finde ich schon spannend.
Ja, also es ist ein starker Kontrast zu einem Plane, was ein Haus ist, wie bei Duskmorn. Also ich meine, sie kriegen es irgendwie hin. Ich habe da keine Bedenken, dass es halt irgendwie lore-mäßig, dass sich das irgendwie einbaut so. Aber es ist schon auf jeden Fall ein krasser Bruch, gerade mit Takir, was wir eben besprochen haben, was halt schon sehr Dragons und Fantasy ist und klassische Schlachten. Und hier sehen wir zum Beispiel in einem Artwork von Carly Milligan quasi einen Sci-Fi-Engel, der auf irgendeine Art von Raumschiff gerade springt. Also sie haben Schwerter in der Hand, was mich überrascht, weil sie haben ja selbst Knarren auf Thunder Junction gehabt. Also sie haben irgendwie so Lichtäxte mit so Cyber-Rüstungen. Also ich will nicht ganz abschreiben, dass es nicht auch cool sein kann, aber es ist schon ästhetisch ein sehr anderer Weg, den sie gerade beschreiben.
Ganz anderer Aspekt. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Also man eben. Kann ja auch sagen, hey, ich sehe es ein bisschen anders, ich nehme es ein bisschen anders wahr und das finde ich cool und das finde ich nice. Aber ob sie sich damit einen Gefallen tun, weiß ich halt nicht.
Ja.
Da bin ich halt noch gespannt. Ich meine, der Vorteil, den wir da schon haben, wir haben ja schon ein bisschen was von den Produkten auch zu sehen bekommen. Ja. Und wir haben zum Beispiel mal wieder, Gott sei Dank, nur 2 Commander-Decks, was ja alleine schon wieder sehr viel angenehmer ist.
Ja, das ist schon direkt sehr erfrischend, wenn man dann nur 2 Commander-Decks vor sich hat. Es ist einmal Counter-Intelligence, ein Jeskai-farbenes, also ein blaues, ein rotes, ein weißes Deck, was den Text drauf hat, Boost Artifacts, Proliferate Counters. Also wahrscheinlich ein Artifact-Metas-Theme mit +1/+1 oder Counter-Shenanigans. Mhm. Und dann haben wir Junt-Farben, also ein schwarzes, ein rotes und ein grünes für World Shaper, das andere Commander-Deck, was Sacrifice Lands und Grow Back Stronger ist. Also so ein bisschen Land-Sacrifice-Themes, so ein bisschen, was war das, Lord Windgrace von Dominaria hatte auch diesen Vibe, wo du Länder für Value gesacrificed hast und sie dann mit Crucible of World ähnlichen Effekten wieder zurückbekommen hast. Was machst du von den Themes? Also, ich muss sagen, ich finde, dass das Jeskai Box Artwork, da ist auch full on so ein Sternzerstörer drauf. Also,
wenn das keine Energy hat, bin ich geflasht. Also, wir wissen es nicht, aber für mich ist das nächste Energy Deck.
Ah, Proliferate funktioniert mit Energy, also, das ist schon mal gut.
Spannend, einfach spannend. grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Artworks darauf sehr spannend. Und wieder sehr magic-y. Im Vergleich zu dem, was wir bekommen haben, was eher so Space und so ein Kram ist, ist es halt trotzdem so, dass wir hier eine Möglichkeit haben, ein magic-y Artwork zu haben. Das, was wir bei Avatar schon gesagt haben, es fühlt sich schon im Magic-Bereich an, tatsächlich.
Ja, eben. Und ja, ich bin wirklich gespannt auch, wie sie halt das Worldbuilding von dem Space-Realm machen. Weil ich glaube, das ist so die größte Gefahr, dass sich alles nach generell Space anfühlt, aber du hast keinen, also wenn zum Beispiel diese Engel und diese Soldaten mit den Lichtäxten von dem Kali Milligan Artwork, wenn die nicht zu irgendeiner Fraktion gehören oder auf dem nächsten Artwork von Adrian Safriatos, was so ein Myr-ähnliches Cyborg-Ding zu sein scheint, die müssen schon irgendeine Art von Identität haben, man muss schon irgendwie so ein Gefühl dafür haben, was für Menschen oder was für Arten von Wesen in diesem Sonnensystem anscheinend halt irgendwie leben und warum halt Tezzeret so der Böse sein soll. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es was mit dem Loch in seiner Hand zu tun hat, also mit dem schwarzen Loch da, weil das ja auch in vielen Artworks eben irgendwie auftaucht.
Drin ist. Ja.
Genau, aber es muss ja irgendwie einen Konflikt geben und eine gewisse Fraktionen, die gegeneinander kämpfen und ich hoffe, sie kriegen ein gutes Worldbuilding hin. Also im optimalen Fall wird's halt so wie Bloomburrow, wo man trotz dem anderen Kniff irgendwie denkt, ah, okay, aber es ist doch irgendwie cool. Im schlimmsten Fall ist es halt, all diese Leute kenne ich nicht und mir sagen die auch nichts.
Genau, also das ist halt genau der Punkt. Im Notfall kriegt man halt neue Leute dabei.
Genau.
Das ist ja auch okay.
Absolut. Genau, aber das ist auch schon alles, was wir wissen zu Edges of Eternities. Wie seht ihr das Space-Set oder Space-Fantasy-Set, wie sie es selber benennen? Findet ihr es gut, dass sich Magic in neue Gefilde wagt, in noch neuere Gefilde? Oder sagt ihr, irgendwie fühle ich das gar nicht, was sie da versuchen zu tun? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und tatsächlich haben wir mal wieder eine Situation, wo wir gut eine Viertelstunde Zeit haben für Ask Us Anything. Dementsprechend, Marc, wo finden die Leute denn den Weg zu unserem Podcast mit ihrer Frage?
Ihr könnt unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes vorbeischauen. Dort gibt es einen Link, wo ihr auf den Radio Ravnica Discord kommt. Wenn ihr dort seid, werden unsere Bots euch durch jeden Bereich durchleiten und euch jedes Mal erklären, wo ihr hin müsst und was ihr so tun könnt. Und dort werdet ihr auch den Bereich Ask Us Anything finden. Ihr könnt dort einzelne Fragen stellen, immer eine Frage stellen, dann Enter drücken. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann nochmal Enter. Schreibt keine Romane, wir werden keine Romane lesen, das schaffen wir nicht. Und ansonsten wünsche ich euch dann weiterhin auch dann viel Spaß mit der Community, die ja auf dem Discord ist und die sehr großartig ist.
Absolut. Und die erste Frage kommt von Mikoto Kato. Dort wird gefragt, wie seht ihr das mit KI oder AI, wenn die mal so weit ist, dass sie für das Bauen von Decks gut genug ist. Wäre das toll und praktisch oder schlecht und würde den Spaß minimieren oder etwas ganz anderes? Was ziemlich spannend ist, weil, also es gibt ja diese Experimente, ich glaube, Card Market hat das auch mal gemacht, mit quasi von KI designte Karten, die einfach mal in so ein Deck reingepackt und zu gucken. Mhm. Hier ist jetzt quasi bestehende Decks bauen mit Hilfe von KI. Ist das was du in der Zukunft sehen würdest, und glaubst du, dass das auch was wäre, was auf Anklang treffen würde?
Ja, also die Leute werden auf jeden Fall mit KI, AI über Decks reden. KI ist etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Aber halt am Ende des Tages nicht unbedingt förderlich ist für das, was wir machen. Und am Ende des Tages wird die Human Resource immer noch weiter gewinnen. Und das ist das Wichtige dabei. Das ist das, was der spannende Part ist. KI kann dich unterstützen. Und es sollte dich auch unterstützen, sagen, hey, hier ist meine Deckliste. Was denkst du über die Mana-Bars oder so? Da kann man schon was machen. Aber halt eine komplette KI-gestützte Liste und so weiter, dafür halluziniert KI auch einfach noch zu stark.
Ja, und ich glaube, es kommt halt auch auf viele Aspekte an, wie, also wenn wir im Competitive-Rahmen gehen, halt, ne, halt, hab das Meta im Auge. Das könnte eine KI natürlich irgendwie berücksichtigen, von wegen, hey, das sind, also wenn du sie fütterst mit, das sind die turnierspielenden Decks gerade und das müsstest du, ne, beachten, sorgt dafür, dass ich mindestens 3 Karten gegen dieses Matchup habe. Aber da kommt es halt auch wieder drauf an, die Interpretierung von Karten ist, glaube ich, komplexer, als man sich's vorstellen kann für so eine KI. Es ist ja auch schon häufiger mal belegt, dass Magic the Gathering das komplexeste Kartenspiel oder das komplexeste Spiel aktuell halt eben ist, weil es so viele verschiedene Pieces gibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht eine ganz grundsolide erste Liste bekommt vielleicht davon, wo man sagt, hey, hier hast du genug Pieces, genug Länder und blablablub drin, ein bisschen Interaktion. Aber ich glaube halt, dass so Sachen übersehen werden könnten, wie dass eine Karte gegen Control und gegen Agro gut sein kann, in deinem, also aus dem Sideboard zum Beispiel. Das halt, also ich glaube, so 1-zu-1 Geschichten wie, ne, ich pack 3 Karten gegen dieses Matchup rein, 3 Karten gegen dieses Matchup, 3 Karten gegen dieses Matchup. Aber dass so diese Überlappungen, glaube ich, nicht wirklich gesehen werden können, weil dafür ein anderes Verständnis von auch ein Ablauf von einem Magic-Spiel notwendig ist. Und
ja, genau.
Das ist halt, glaube ich, was halt der KI einfach fehlt und fehlen wird weiterhin.
Ja, plus natürlich den Punkt, dass man einfach nicht weiß, in welchem Bereich man auch einfach eingesetzt wird. Also im Sinne von, welche Meta haben wir? Welche, was läuft bei mir in der Playgroup rum oder so?
Genau, genau, das kommt auch dazu. Deswegen, also ich glaube, es ist halt, gerade in Commander, wir haben es ja in gewisser Weise schon mit EDH-Track so, dass wenn man wirklich erstmal eine Liste für irgendeinen Commander haben möchte, findet man die online. Und es ist halt die Frage, wie viel dann KI adden kann, weil sehr viele Sachen halt auch von persönlichen Eindrücken kommt. Also wenn man ein Commander-Deck Goldfish, man merkt, hey, mir fehlen Länder, mir fehlt irgendwie Card-Draw, dann muss eine KI die Kategorisierung vornehmen und dann auch passende Karten zu der Synergie finden. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu viel für eine KI momentan noch gefragt. Aber wir werden es sehen, nehme ich mal an. Ich glaube, darum kommen wir nicht drum rum, dass wir es in irgendeiner Art und Weise sehen werden.
Es wird passieren. Es wird passieren.
Genau. Die nächste Frage von Tim Soart. Mal angenommen, ihr sollt für ihr sollt euch einen neuen Spielstein für eine neue Mechanik eines neuen Sets ausdenken. Wie sähe der aus? Also ein Spielstein für eine Mechanik. Ich denke natürlich sofort an sowas wie Treasure Token, Food Token, Junk Tokens aus Fallout. Hast du da irgendwie gerade eine Idee, was du dir so vorstellen könntest?
Nee, ich bin ganz schlecht. Also bei Tokens bin ich ganz, ganz schlecht. Muss ich einfach ehrlich sagen. Ich habe da, bin da bei ganz vielen Sachen jedes Mal überrascht, was sie noch alles machen mit Map-Tokens und sonst was. Hm. Es gibt eigentlich fast nichts, wo ich sagen würde, so, boah, also Tokens bin ich ganz, ganz schlecht tatsächlich, muss ich leider sagen.
Kein Problem. Also ich meine, im Endeffekt ist es halt eine Möglichkeit zu sagen, man sagt, hey, wir gehen quasi den logischen nächsten Schritt und sagen halt quasi nicht Food, aber sowas wie, ja, Poison ist schon belegt, aber halt vergiftetes Essen oder so, dass du anstatt des Cracks, um Life zu gain, kannst du es cracken, um Schaden zu machen. Oder man sagt sowas wie Map-Token, was ja ein Land oben finden will, halt nur für Creature oder Artefakte oder Enchantments. Ich finde aber tatsächlich noch mal spannend, quasi so eine Art Sneak and Tell oder Show-and-Tell-Karte als Token zu haben. Also so wie so ein Evolutionsei, was du einfach nur cracken kannst und dann entweder du und dein Opponent oder halt nur du oder nur der Opponent oder Target Player decken irgendwie die oberste Karte auf und wenn es eine Kreatur ist, kommt sie ins Spiel. So, okay, sowas, ja. Also es ist natürlich hoch spekulativ und es kann super broken sein. Aber ich glaube, sowas, was halt, gerade ist auch diese Idee von einem Ei, dass man halt wirklich sagt, so von wegen, ne, sacrifice this Artifact und vielleicht noch ein additional creature. Und dann kannst du eine Karte irgendwie ins Spiel bringen, die dann aus diesem Ei mechanisch quasi schlüpft. Aber ist jetzt auch nur meine erste Idee und vor allem, ich muss den Scheiß ja auch nicht balancen, deswegen.
Das ist das Wichtige, tatsächlich.
Das ist halt immer so ein bisschen die Sache. Aber wir haben schon, wir haben Effekte wie Kona, die Sachen reinschietet, relativ. Also wir haben diese Effekte schon irgendwie im Standard. Also mal gucken. Müsste man schauen, wie man die halt bekommt. Okay, wir haben die nächste Frage von Medionmann bzw. Christian. Der fragt, gibt es eine alte Fähigkeit, die ihr in einem neuen Set gerne noch mal sehen würdet? Bei ihm wäre es Afterlife aus Ravnica Legions, glaube ich. Da waren die Orsoft dran. Hast du gerade eine Mechanik, wo du sagst, boah, das fände ich immer geil?
Storm, Infect. Nein. Grundsätzlich fand ich ein paar Mechaniken richtig, richtig gut. Die hätten ausgearbeitet werden können, sage ich mal. Mhm. Gerade zu der Zeit, wo man Commander-Decks noch um bestimmte Mechaniken herum bekommen hat und dann halt sonst nichts bekommen hat. Wenn ich eine Lieblingsmechanik sagen müsste, und das ist jetzt auch wirklich ganz, ganz hochgegriffen und spekulativ. Ich vermute, ich würde Pfropfen nehmen. Pfropfen sagt halt, wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kann man eine +1/+1 Marke von einer Pfropfenkreatur auf eine andere legen.
Auf jeden Fall geiler Name. Pfropfen. Ja.
Deswegen bleibt es mir halt im Gedächtnis. Ist eine Ravnica-Fähigkeit der Simix aus dem ersten Ravnica-Set. Aber ja.
Das ist spannend. Es gibt halt viele Karten oder viele Mechaniken, die ich bisher ziemlich gut fand. Ich glaube, eine etwas unkreative Art wäre, wenn du in einem Artefakt-Set oder ein Set hast, was viel mit Artefakten arbeitet, sowas reinzunehmen wie Reconfigure. Was ich finde, ist immer noch ein underexplored Kartentyp. Also diese Equipment Creatures, die du dann equippen kannst an was. Ich glaube, Lion Sash nee, es heißt Lion Sash einfach nur. Quasi eine Karte, die für ein weißes Mana kannst du eine Karte aus dem Friedhof exilen und bekommt eine 1-1 Marke. Es ist selbst eine 2-Mana 2-2, aber du kannst sie dann reconfiguren an eine andere Kreatur, die dann die Marken bekommt und halt diese aktivierte Fähigkeit bekommt. Und ich fand das halt bei Kamigawa Neon Dynasty, die Interaktion untereinander war so gut mit gerade auch sowas wie Ninjutsu, wo man halt eben sagen konnte, entweder wenn du keine andere Kreatur hast, hast du halt deine Modifikationskreatur quasi schon on board und kannst mit der angreifen, um die Ninjutsu zu triggern, um die dann wieder auf die Hand zu nehmen und Ninja reinzubringen. Mhm. Und den könntest du dann in der nächsten Runde mit der Equipment-Karte kannst du wieder ausspielen und sie dann quasi ausrüsten. Das wäre ziemlich spannend. Aber grundsätzlich, ich glaube, mechanisch muss es halt bei mir, ich glaube, es hängt weniger von einzelnen Karten ab, sondern mehr von dem gesamten Setting. Also dass es halt grundsätzlich gut übereinstimmt. Deswegen fand ich auch tatsächlich im Limited auch Aether Drift gar nicht so verkehrt. Also Vehicle plus Artefakt-Support plus Affinity. Da waren schon viele Elemente, die irgendwie ganz gut miteinander funktioniert haben.
Ja, aber es waren zu viele Vehicles.
Ja, das war vielleicht noch ein Ding. Und du hattest das Problem irgendwann, dass wenn du viele Vehicle hattest, aber keine Kreaturen, konntest du halt die nicht gut croonen. Also dann waren halt die Saddle-Geschichten, die Mounts ganz nett. Aber es war so ein bisschen problematisch. Okay, noch eine letzte Frage, würde ich sagen.
Von eine geht noch.
Xatu Hatu, der fragt, Mark und Robin reisen nach Ravnica und müssen sich hier der Gilde anschließen. Für welche entscheidet ihr euch und wen würdet ihr als Mentor in eurer Gilde haben wollen? Das ist eine sehr, sehr spannende, flavorful Frage.
Das ist ziemlich easy bei mir.
Ja?
Es ist Orzhov, wir haben das Geld und wir haben die Macht.
Ja, aber du willst auch nicht in der falschen Kategorie von Orzhov sein.
Also, das ist richtig, aber das bin ich ja nicht.
Ja, das stimmt. Wenn man sich aussuchen kann, dann schon. Ja, das stimmt, das stimmt. Tatsächlich, also ich lese momentan gerade, tatsächlich vorgestern angefangen, den ersten Comicband von den Boom Comics. Und das spielt ja im großen Stile halt eben auch auf Ravnica. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen tatsächlich noch mal bessere Einblicke bekommen, wie die einzelnen Gilden so ein bisschen sind. Und ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, die Izzet sind ziemlich gut gestellt, sozial, einfach nur darauf, dass sie halt einfach ihre Experimente machen und so ein bisschen halt ihre Wissenschaft machen können, aber jetzt nicht irgendeinen Job haben. Also sie haben jetzt nicht einen Job wie zum Beispiel die Boros für Sicherheit zu sorgen oder die Azorius so Richter zu sein oder sowas. Und Orzhov ist ja dann auch schon wieder fast mehr so auf der dunklen Seite, im Sinne von, du bist halt natürlich der Schuldenabtreiber.
Yes.
Auf der anderen Seite finde ich die Simic eigentlich auch chillig. Du chillst einfach in so einer riesengroßen Blase und die wachsen so Tentakeln oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Izzet ist so, glaube ich, das. Und ich habe auch immer, wenn es irgendwie eine In-Game-Repräsentation von Radio Ravnica als Radiostation auf der Plane Ravnica wäre, habe ich schon immer gedacht, eigentlich müsste es rein technologisch gesehen eine Izzet-Erfindung sein.
Izzet, ja.
Wir haben irgendwie den Radiosender erfunden auf Ravnica. Aber ja, das soweit eure Fragen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was daraus mitnehmen. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die wir im Podcast beantworten sollt, dann kommt auf unseren Discord. Dort gibt's fabelhafte Community-Events und noch vieles, vieles mehr. Und eben auch den Zugang zum Ask Us Anything. Dementsprechend schaut da gerne vorbei. Und wir sind schon am Ende von Folge 281 von Radio Ravnica angekommen. Wenn ihr uns supporten möchtet, schaut gerne bei YouTube vorbei. Erst einmal MTG Blackset für Marc, einmal Gamery für meine Seite. Abonniert da gerne, lasst da gerne Likes und Kommentare zu und bewertet uns auch gerne auf Spotify oder Co. Das Ganze hilft uns eben zu wachsen. Wir beide haben auch Social Media, die verschiedenen Plattformen zusammengefasst in zwei schlanken Linktrees. Könnt ihr da gerne reinschauen. Vielen Dank nochmal an Holy für das Fuel in dieser Folge. Und wenn ihr die leckeren Getränke von Holy genießen möchtet, sei es da Energy oder Milchshake oder Eistee oder Hydration Drinks, je nachdem, für was ihr euch interessiert, schaut gerne vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10 für 10% oder Ravnica 5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf und ihr unterstützt uns dabei indirekt. Direkt könnt ihr uns unterstützen bei Patreon, das ist einmal patreon.com/gamery und so haben es diese fabelhaften Leute gemacht. Das ist einmal der Asterix, Spiker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico K, Siren, Sascha H, Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.